Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Zwei Vorsitzende hat die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, doch der eine Teil dieser Doppelspitze hat seine Macht gerade ziemlich weit ausgebaut. Man könnte auch sagen, die Wahl krachend verloren, aber dennoch befördert, für den Kraftakt die SPD wieder auf Kurs zu bringen. Dazu hatte sich Lars Klingbeil ja noch am Abend des Wahldebakels das Okay vom Parteipräsidium geholt, neben dem Parteivorsitz auch den Vorsitz der SPD-Fraktion im Bundestag zu übernehmen. Heute nun ist die neue Fraktion zusammengekommen und hat Klingbeil zu ihrem Chef gewählt, als Nachfolger von Rolf Mützenich. Mit keinem berauschenden, aber auch keinem so schlechten Ergebnis von 85,6%. Damit ist Klingbeil nun der starke Mann, der die SPD in mögliche Koalitionsverhandlungen mit den Wahlsiegern von der Union führt. Marc Feuser.
Erneuerung SPD-Style. Der neue Fraktionsvorsitzende ist der Mann, der seit 3 Jahren schon Parteichef ist, Lars Klingbeil. Nur rund 86% der Fraktion wollten für ihn, den einzigen Kandidaten, stimmen.
Ich bedanke mich bei der Fraktion gerade für ein ehrliches Ergebnis.
Klingbeils Vorgänger Rolf Mützenich hatte stets fast die gesamte Fraktion hinter sich. Doch nur Klingbeil, so denkt die SPD-Spitze und wohl auch er selbst, kann der eigenen Fraktion nun Koalitionsverhandlungen und mögliche Kompromisse schmackhaft machen. Versuch einer Ansage.
Was nicht funktionieren wird, ist, dass wir öffentlich Vorschläge jetzt aus Zeitungen, aus Internetportalen erfahren. Wenn wir ernsthaft reden wollen, dann reden wir ernsthaft und dann heißt das auch Vertraulichkeit und nicht öffentliche Inszenierung.
Die Union ermahnt vom möglichen kleinen Partner? Misstrauen gibt's ohnehin genug. Die SPD-Spitze hatte sich an Demos gegen rechts beteiligt, kurz nachdem die Union im Bundestag einen Antrag mit Stimmen der AfD durchgebracht hat. Hunderttausende auf den Straßen. Einen Tag vor der Wahl nennt Merz das linke Spinnerei. Jetzt will es die Union genauer wissen. Wie finanzieren sich eigentlich die, die zu diesen Demos aufrufen? Es geht, so die Union, um Vereine und NGOs wie etwa die Omas gegen Rechts, den Umweltverband BUND oder das journalistische Netzwerk Recherche. 551 Fragen hat die Union zu politischer Neutralität staatlich geförderter Organisationen. Ein Ton, den man im Parlament bislang eher von der AfD kenne, sagt die SPD.
Das, was da gestern passiert ist mit dieser Anfrage, ist ein Foulspiel. Und die Union sollte noch mal sehr schnell in sich gehen, ob sie daran festhält.
Die Union hält an ihrem Fragenkatalog fest und verteidigt ihn.
Wir hegen keine generellen Zweifel gegenüber NGOs. Im Gegenteil, wir halten die für wichtig. Wir halten die auch grundsätzlich für förderungswürdig. Aber sehen trotzdem, dass wir im Hinblick auf bestimmte NGOs da auch Fragen und Zweifel haben, ob die Mittel wirklich immer sachgerecht eingesetzt werden und auch tatsächlich zu gemeinnützigen Zwecken.
Der ganze Vorgang, er bestätigt in der SPD Zweifel und Vorurteile gegenüber der Union und dem künftigen Kanzler.
Wenn Friedrich Merz sich weiterhin so verhält, dass er sich nicht unter Kontrolle hat, so wie er das die letzten Wochen gezeigt hat, finde ich, kann er auch nicht Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Und dann kann ich ihn auch nicht wählen. Egal, ob wir in der Koalition sind oder auch nicht. Aber ich finde, dann kann er das nicht.
Und Friedrich Merz? Der gratuliert heute seinem frisch gewählten Verhandlungspartner ganz herzlich und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Ob das ausreicht? Bleibt abzuwarten, ob Klingbeil die eigenen Leute hinter sich bekommt oder ob so manche SPD-Abgeordnete sich noch querstellen.
Die SPD nach der Wahl. Darüber habe ich mit dem Vorsitzenden der Jusos, Philipp Türmer, am Abend folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Türmer.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Sie haben Lars Klingbeil als den Architekten des Misserfolgs bezeichnet, dass der jetzt mit dem Fraktionsvorsitz quasi belohnt wird. Wie wird das bei Ihnen, bei den Jungen der Partei, den Jusos, gesehen?
Wir haben kritisiert, dass quasi als erstes Signal am Wahlabend, ja noch in dieser Nachtsitzung, dann die Entscheidung getroffen wurde, okay, jetzt wird quasi einer der Parteivorsitzenden nach so einer krassen Wahlniederlage auch noch Fraktionsvorsitzender. Eigentlich hätte man, finde ich, eher das Signal der Selbstkritik senden müssen. Okay, wir haben verstanden, wir müssen jetzt was anderes machen. Da hat das nicht geholfen. Heute wurde er zum Fraktionsvorsitzenden gewählt und in einer sehr schwierigen Zeit. Da gilt es natürlich zu sagen, viel Erfolg dabei.
Aber das klingt so ein bisschen, als würden Sie sagen, der richtige Mann ist es jetzt nicht für einen Neuanfang.
Wenn ich an dem Abend kritisiere, dass direkt das Personalkarussell losgeht, dann wäre es ja unglaubwürdig, wenn ich mich daran jetzt beteilige und das Personalkarussell direkt weiter anheize. Für mich ist klar, die Probleme, die gehen tiefer und wir brauchen eine umfassende programmatische Neuaufstellung, um zu gewährleisten, dass wir das Vertrauen, das wir bei ganz vielen Wählerinnen und Wählern verloren haben, obwohl, glaube ich, viele davon grundsätzlich sozialdemokratischen Überzeugungen zustimmen, das wieder zurückzugewinnen. Das ist jetzt unsere erste vorwiegende Aufgabe.
Und das ist aber die Frage, glauben Sie mit dieser Personalie, dass Lars Klingbeil jetzt Vorsitzender und Fraktionschef ist, dass dieses Vertrauen zurückgewonnen werden kann?
Viele Menschen hatten, glaube ich, gerade in der Ampelregierung, aber auch schon davor insgesamt bei Politik und aber eben wohl besonders bei der Sozialdemokratie den Eindruck, dass ihre alltäglichen Probleme, das, was sie jeden Tag umtreibt, die hohen Lebenshaltungskosten, die Mieten, dass das alles gar nicht mehr im Vordergrund steht, dass es viel in Berlin nur um Taktik geht, wer mit wem, welche Personalien machen jetzt das und das. Und darauf möchte ich mich jetzt fokussieren, dass das anders wird.
Die Fraktion jedenfalls ist das heute mitgegangen und insofern war es ja vielleicht auch kein falscher Zug, dieses Machtvakuum nach der Abwahl von Olaf Scholz am Sonntag dann gleich zu füllen, oder? Um auch handlungsfähig jetzt zu sein für die folgenden Schritte.
Handlungsfähigkeit ist entscheidend in der gegenwärtigen Situation. Genauso entscheidend ist, dass wir in jeder Situation das Signal nach außen senden. Wir haben verstanden. Politik muss anders werden, wir müssen anders werden und das ist ein schwieriger Balanceakt. Und den zu gelingen, das ist ganz sicherlich nicht einfach. Ich habe das Gefühl, am Anfang ist es uns nicht perfekt gelungen. Ich hoffe, ab jetzt wird es besser.
Denn es sieht so aus, als würden Sie weiter in Regierungsverantwortung bleiben mit der SPD. Und Deutschland braucht ja schnell eine neue Regierung. Nun hat aber Friedrich Merz noch vor wenigen Tagen gegen linke Spinner gewettert, in Anführungszeichen. Die Unionsfraktion setzt gerade erst NGOs mit einer kleinen Anfrage unter Druck. Ist da für Sie eine Zusammenarbeit überhaupt vorstellbar?
Also besonders diese kleine Anfrage, quasi als erstes Signal der CDU-Fraktion nach der Wahl, die hat mich schon sehr gewundert. Das richtet sich ja unter anderem gegen so Organisationen wie die Omas gegen Rechts. Und das finde ich schon seltsam, dass man Menschen, die sich in dieser aktuellen Situation engagieren, die aufstehen, die sagen, wir sind gegen diesen Rechtsruck. Wir wollen Vertrauen zurückgewinnen für die Demokratie. Ich finde, das müsste eigentlich jetzt das Anliegen aller demokratischen Parteien sein. Und insofern verstehe ich diesen Move der Union nicht und finde ihn auch völlig falsch. Ich hoffe, so geht's nicht weiter, denn dann wird's verdammt schwer. Und es zeigt sich, diese Verhandlungen, die sind alles andere als vorherbestimmt. Das werden sehr harte Gespräche mit offenem Ausgang.
Worauf muss denn Lars Klingbeil bei diesen sehr harten Gesprächen, wie Sie sagen, mit der Union achten? Was ist da für die SPD nicht verhandelbar?
Was wir gesehen haben in der letzten Regierung, das ist einer der Punkte, der jedenfalls ganz wichtig sein muss, dass die Schuldenbremse, dass diese wahnsinnig strikten Fiskalregeln dem entgegenstehen, was wir jetzt ganz dringend von Politik brauchen, nämlich Handlungsfähigkeit. Wir müssen agieren können. Wir müssen zeigen, wir sind ein starker sozialer Staat, der mit den Krisen, die die Menschen im Moment alle erfahren, fertig wird. Das ist ganz entscheidend. Genauso wichtig ist es, dass wir Entlastungen vornehmen. Viele Menschen können sich ja kaum noch den Wochenendeinkauf leisten. Das heißt, Einkommen, vor allen Dingen kleine, mittlere Einkommen entlasten und auch ja, Lebensmittelpreise beispielsweise da einfach Entlastung schaffen. Ich glaube, das ist das, was sich die Menschen wünschen. Hohe Mieten sind ein anderes Problem, was dringend angegangen werden muss. Ich glaube, das müssen wichtige Punkte sein für eine Sozialdemokratie, die Vertrauen zurückgewinnen muss in solchen Verhandlungen.
Aber Sie glauben, dass es dazu eine Einigung kommen wird? Ich meine, die SPD hat ja eine gewisse staatspolitische Verantwortung auch, damit es dann eben nicht weiter wieder im Chaos endet.
Ich weiß nicht, ob das am Ende gelingt. Es ist wichtig, dass man diese Verhandlungen hart und ehrlich miteinander führt. Das haben wir bei der letzten Koalition gesehen, dass ganz viele Punkte im Koalitionsvertrag eher Formelkompromisse waren als tatsächliche Einigung. Und das hat dem Bild dieser Regierung, hat uns über den gesamten Verlauf in dieser so unbeliebten Ampelregierung enorm geschadet. Und das darf nicht passieren bei Verhandlungen. Dafür braucht man gute Vereinbarungen und dafür muss man sich ehrlich machen, auch wenn es sehr floskelhaft klingt, aber Ehrlichkeit ist da wichtig. Und man muss hart miteinander verhandeln, damit eben diese nicht richtigen Klärungen, die einem dann später wieder auf die Füße fallen, dass uns sowas nicht unterläuft.
Und Sie sind zuversichtlich, dass das der SPD gelingt und dass es da zu einer Einigung kommt?
Wir müssen uns als Sozialdemokratie gut dafür aufstellen, damit das gelingen kann. Und wir Jusos geben aus unserer Position alles dafür, einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Denn was mich auch total umtreibt, wie wenig Zustimmung wir in vielen Gruppen haben, bei Arbeiterinnen und Arbeitern, bei Angestellten, aber eben auch bei vielen jungen Menschen, obwohl die Wahlergebnisse auch gezeigt haben, dass viele junge Menschen eigentlich sehr offen gegenüber linken Positionen sind. Warum holen wir den nicht ab? Darüber müssen wir uns sehr ernsthafte Gedanken machen und schnell Antworten finden.
Herr Thürmer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
Ja, eine der zentralen Fragen, die die kommende Regierung wird beantworten müssen, lautet: Wie finanzieren wir Rüstung und damit die Verteidigung unseres Landes? Russlands Krieg gegen die Ukraine hat dafür einen neuen Bedarf gesorgt. Und hinter den USA unter Donald Trump als verlässlichen Partner steht plötzlich auch ein großes Fragezeichen. Der Krieg hat aber nicht nur Prioritäten verschoben, sondern auch das Wertebild vieler Menschen in Deutschland verändert. Abschreckung durch Aufrüstung. Dieser Gedanke ist wieder vermehrt gesellschaftsfähig geworden und führt zu einem Mitarbeiterboom in der Rüstungsindustrie. Marco Schulze war mittendrin im niedersächsischen Unterlüß und hat zwei junge Menschen begleitet, die sich ganz bewusst für das Arbeiten in einer Rüstungsfirma entschieden haben.
Sie lernte Kosmetikerin und arbeitet jetzt in einer Munitionsfabrik.
Meine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass alle Patronen gleichmäßig lackiert werden.
Auch er entschied sich für einen Jobwechsel in die Rüstungsindustrie nach der Geburt seiner Tochter.
Jetzt hat man mehr Verantwortung als junger Familienpapa. Und da ist es halt die Sicherheit, die einem hier gegeben ist.
Arbeiten in der Rüstungsindustrie. Was macht die Branche bei jungen Menschen so beliebt? Und welche Rolle spielen Moral und Gewissen? Ein persönlicher Blick in das alltägliche Geschäft mit Kriegstechnik. Morgens 6:30 in Unterlüß in der Lüneburger Heide. Für Evelyn R. geht es jeden Morgen per Fahrrad in die Fabrikhalle. Routine seit knapp 2 Jahren.
Ich fahre mit einem sehr guten Gefühl zur Arbeit. Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß. Und von daher stehe ich auch jeden Tag gerne auf.
Die 22-Jährige ist Quereinsteigerin. Gelernt hat sie ursprünglich, wie man Körper und Haut professionell pflegt.
Ich war frisch ausgebildet. Dann kam die Corona-Pandemie. Und da lief es ja leider in der Kosmetikbranche nicht so gut. Und ich hatte schon viele Freunde hier und die meinten, warum probierst du das denn nicht mal bei Rheinmetall?
Hat sie gemacht und hat ihr gefallen. Die 22-Jährige arbeitet nun in der Produktion und wird derzeit in der Lackiererei angelernt. Der Ort, an dem die Panzermunition ihre Lackschicht bekommt. Die Abnehmer, die Bundeswehr, aber auch Kriegsparteien aus aller Welt.
Natürlich ist das immer im Hinterkopf. Aber es dient ja auch zum Schutz und der Sicherheit unseres Landes und von dem her bin ich auch okay damit.
Die Aufrüstung Deutschlands spült dem Rüstungskonzern Rheinmetall Milliarden in die Kassen. Im größten Werk hier in Unterlüß arbeiten 2.800 Beschäftigte, der größte Arbeitgeber der Region. Noch in diesem Jahr sollen hier 600 neue Stellen geschaffen werden und die Nachfrage ist groß.
Wir haben im vergangenen Jahr allein im deutschsprachigen Raum 175.000 Bewerbungen gehabt. Und daran sieht man schon, dass Rheinmetall ein sehr attraktiver Arbeitgeber ist.
Eine der Bewerbungen hat er geschrieben, Tristan A., der 26-Jährige auf dem Weg zur Nachtschicht. Arbeitsbeginn 22 Uhr. Die Produktion läuft hier rund um die Uhr. Der Zerspannungsmechaniker hat vorher in der Ölindustrie gearbeitet. Seit 5 Monaten baut er nun Geschützrohre für Panzer. Kriegstechnik zur Verteidigung, betonen sie hier alle. Und doch sterben Menschen dadurch.
Das schlechte Gewissen, Moral, es gibt in jeder Branche die Schattenseiten. Aber jetzt bin ich trotzdem stolz darauf, Teil in so einer Firma zu sein. Jedes Land muss gewappnet sein. Und da sehe ich halt, sage ich mal, meinen Teil, den ich dazu beitrage, dass wir natürlich, die Bundeswehr, gut gerüstet sind in der Verteidigungsindustrie.
Er sieht es ein Stück weit als Dienst an seinem Land. Sein Arbeitsvertrag unbefristet. Privat baut der 26-Jährige gerade ein Haus, ist junger Vater. Da kommen die vollen Auftragsbücher seines Arbeitgebers gerade recht.
Wenn einem beim Vorstellungsgespräch gesagt wird, die nächsten 15, 20 Jahre brauchst du dir keine Gedanken machen, ist es halt das, was zählt.
Auch Evelyn R. hat den Branchenwechsel nicht bereut. Sieht sich bei Rheinmetall gut gerüstet für die Zukunft. Auch ihre Stelle unbefristet.
Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, bis zu meiner Rente hier zu arbeiten.
Die Arbeit mit Kriegstechnik. Für immer mehr Menschen in der Lüneburger Heide wird es zum Alltag.
Für die Rüstungsindustrie herrschen also sonnige Zeiten, für Europas Wirtschaft insgesamt aber sind es eher düstere Zeiten. Drohende US-Zölle, Konkurrenz aus dem Ausland, dazu viele hausgemachte Probleme. Da will die EU-Kommission nicht länger tatenlos zusehen und setzt bei einer ganzen Reihe von einst selbst gefassten Beschlüssen und Regeln die Axt an. Das Ziel? Europas Unternehmen von Ballast zu befreien, um die Wirtschaft anzukurbeln. Etwa durch Bürokratieabbau oder die Entschlackung des EU-Lieferkettengesetzes. Ist dieser geplante Clean Industrial Deal, der saubere Industriedeal, der erhoffte Befreiungsschlag für Europa? Paul Jens berichtet.
So sieht es aus, wenn 15 Tonnen Eisen erhitzt werden. Die Hüttenwerke Königsbronn östlich von Stuttgart schmelzen das Metall in Induktionsöfen und gießen daraus riesige Walzen. Bis zu 1400 Grad heiß muss das Eisen sein, das kostet viel Strom und das Unternehmen viel Geld angesichts der hohen Energiepreise. Viele sorgen sich.
Was soll ich sagen? Man macht sich natürlich Gedanken, ja, dass es nicht weitergeht mit den hohen Strompreisen. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben es eh nicht in der eigenen Hand.
Für die Zukunft rechnet der Geschäftsführer sogar mit noch höheren Kosten.
Ich sehe vor allem, dass die ganzen Investitionen in grünen Strom, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, die Windkraftanlagen, die Stromtrassen von Nord nach Süd, die Wasserstoffpipeline, die erweitert werden wird, diese Kosten werden alle in die Netzentgelte umgelegt in der Zukunft. Das heißt, momentan rechne ich mit einem sehr großen Anstieg der Netzentgelte in den nächsten Jahren.
Noch kann das Unternehmen im Wettbewerb mit Konkurrenten bestehen und liefert dank langjährigen Know-hows in die ganze Welt. Doch die hohen Energiepreise drücken den Gewinn, genau wie die Bürokratie. Drei der 105 Mitarbeitenden von Heiko Hesemann kümmern sich ausschließlich um Berichtspflichten. Die Probleme der Unternehmen will die EU-Kommission jetzt mit dem Clean Industrial Deal angehen. Wir bitten unsere Mitgliedstaaten, die Stromsteuer zu senken, die energieintensive Unternehmen zahlen. Und auch, dass extra Abgaben entfallen, die nichts mit Energie zu tun haben, um sicherzugehen, dass den Unternehmen geholfen wird. Mit dem Maßnahmenpaket will die Kommission die europäische Wirtschaft stärken und gleichzeitig klimafreundlicher machen. 100 Milliarden Euro sollen unter anderem in grüne Energie investiert und ein Viertel der Berichtspflichten abgeschafft werden. Wir machen Investitionen in die Dekarbonisierung zu einem überzeugenden Business Case. Deshalb vereinfachen wir das regulatorische Umfeld drastisch, damit sich die Unternehmen auf das konzentrieren können, was sie am besten können: Wachstum und Innovation. Ein Punkt: Das EU-Lieferkettengesetz tritt 2028, also ein Jahr später als geplant, in Kraft und wird deutlich abgeschwächt. Was Umweltverbände und Gewerkschaften kritisieren, kommt den Hüttenwerken in Königsbronn entgegen.
Es ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung. Was natürlich jetzt noch ansteht, wäre zum einen zu gucken, was setzt jetzt, ändert jetzt Europa tatsächlich. Und das zweite wäre natürlich, dass auch einige Anforderungen in Deutschland entstehen. Und an welchen Stellen könnte man hier eventuell auch vereinfachen, zusammenfahren?
Hier in der Gießerei hat das flüssige Eisen jetzt genau die richtige Temperatur erreicht und wird zu einer Walze gegossen. Noch gehen die in alle Welt. Damit das auch so bleibt, brauchen die Hüttenwerke Königsbronn nach den vielen Ankündigungen auch Taten der EU sowie der Bundesregierung.
Ja, da bleiben Fragen und die gehen jetzt an Christian Feld in Brüssel. Christian, ja, die Industrie erwartet tatkräftige Hilfe, aber wie schnell kann die denn überhaupt kommen?
Naja, pauschal lässt sich das nicht sagen, denn es war ja schon ein Riesenwust an Vorschlägen, die die EU-Kommission heute gemacht hat. Nur für die Statistik, das waren heute gleich 3 Pressekonferenzen hintereinander, insgesamt 6 Kommissarinnen und Kommissare, gut 2,5 Stunden am Stück. Da kann einem dann schon mal der Kopf rauchen. Und all diese Vorschläge kommen jetzt unter die Lupe in den 27 EU-Hauptstädten und im EU-Parlament. Und da waren heute schon genug kritische Anmerkungen zu hören in verschiedene Richtungen. Variante 1, natürlich sollen Unternehmen nicht zu viel Zeit mit dem Ausfüllen von Formularen verbringen, aber zu zahnlos soll es dann auch nicht werden, wenn es zum Beispiel darum geht, Kinderarbeit zu bekämpfen. Andere fragen sich, das ist Variante 2, müsste das Vereinfachen und Entlasten nicht noch viel weitergehen? Da sehe ich Diskussionen und die können dauern.
In der letzten Wahlperiode, da war noch der Green Deal das Hauptprojekt von Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Wendet die sich jetzt davon ab, wenn sie nun die Industrie so in den Fokus nimmt?
Ja, der Vorwurf ist im Raum, geäußert zum Beispiel von Umweltverbänden. Die Kommission betont auch heute wieder, nein, nein, die Klimaziele, also da, wo wir hinwollen, das bleibt ja alles gleich. Es ist völlig klar, die Prioritäten der Kommissionspräsidentin haben sich verändert. Die europäische Wirtschaft soll klimafreundlicher und gleichzeitig konkurrenzfähiger auf dem Weltmarkt sein. Ein bisschen kann man da schon bei der Kommission das Eingeständnis sehen. Der ursprüngliche Green Deal wollte Sinnvolles bewirken, aber die Einzelteile, die waren nicht immer gut aufeinander abgestimmt. Die Hoffnung oder man sollte vielleicht besser sagen, die Erwartung ist, dass das diesmal anders wird.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel. Und blicken wir jetzt auf ein Land in der Karibik. In Haiti beherrscht seit der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse im Juli 2021 weitgehend brutale Bandenkriminalität das Straßenbild. Allein im vergangenen Jahr wurden im Land mehr als 5.500 Menschen getötet. Und erst heute wieder gab es einen Angriff auf ein Viertel in der Hauptstadt Port-au-Prince, bei dem mehrere Menschen starben. Es ist äußerst kompliziert und gefährlich für internationale Journalisten von Haiti aus zu berichten. Unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse ist es aber gelungen, nach Haiti zu reisen und sie berichtet über Projekte, die etwas gegen den Hunger in dem Land tun.
Im größten Chaos kann schon ein kleiner Lichtblick helfen. In Haiti kommt er in Form von Erdnusspaste und Jean-Blé de Rousseaus guter Laune. Wir sind in Port-au-Prince, einer der gefährlichsten Städte der Welt. Viele Kinder hier hungern, weil sich die Eltern wegen der Bandengewalt teils nicht zur Arbeit trauen. Also verteilt de Rousseau in Schulen Snacks und ein Lächeln, obwohl auch seine Arbeit schwieriger wird. Es gibt viel Bedarf, aber manchmal kommen wir nicht zu allen Kindern durch, wegen der Sicherheitslage. Denn draußen brennen irgendwo immer Barrikaden. Es gibt Verletzte und Tote. Die Schule will Schutzraum sein und doch, die Mädchen, erst 13, mit denen de Rousseau hier scherzt, haben Schlimmes erlebt. Banden haben unser Viertel eingenommen, wir mussten flüchten. Sie haben viele Kinder ermordet und entführt. Auch hier seien schon Kinder von Banden zwangsrekrutiert worden, hören wir später. Laut UNICEF ist fast die Hälfte der Gangmitglieder minderjährig. Der Schulleiter will lieber nicht darüber reden. Zu gefährlich. Haitis Gangs. Jahrzehnte spannten Politiker sie ein, um die eigene Macht zu sichern. Inzwischen sind sie außer Kontrolle. Hochgerüstet, vor allem mit aus den USA geschmuggelten Waffen. Sie kämpfen um den Hafen, um wichtige Straßen, um Einfluss. Wir bewegen uns nur in einem gepanzerten Fahrzeug. Die Gangs sind finanziell etwas unabhängiger und stärker geworden. Sie machen Geld mit Entführungen an Kontrollpunkten für Container und Waren. Und sie haben ihre eigenen Schmuggelwege für Waffen. Haitis Polizei ist unterlegen, sagt der Experte. Sicher rein und raus aus der Stadt kommt man nur per Helikopter. Seit Gangs Flugzeuge beschossen haben, fliegt keine Airline nach Port-au-Prince. Und die Landstraßen am Boden kontrollieren die Kriminellen. Die Gewalt isoliert die Hauptstadt. Im Norden, gut 200 Kilometer entfernt, pflanzen Bauern die Erdnüsse an, die Haitis Kindern helfen sollen. Das Welternährungsprogramm unterstützt sie dabei, hilft finanziell, organisiert Schulungen. Und die Bauern sind stolz, etwas gegen den Hunger im Land zu tun. Der Vorteil für uns ist, dass wir mehr verdienen und unsere Waren endlich wieder verkaufen können. Dass Haiti selbst auf die Beine kommt, hoffen hier viele. Vorstellbar scheint das kaum. Der Staat versagt, auch in Cap Haïtien. Die Stadt versinkt im Müll. Wie kann Haiti da rauskommen? Durch Engagement, meint Remonson Tenor, dessen Firma die Erdnüsse weiterverarbeitet. Er kehrte aus den USA zurück, um Haiti aufzubauen. Hilfe bräuchten sie beim Kampf gegen die Korruption. Dann aber könne Wandel gelingen. Ich habe keine zweite Heimat, keinen zweiten Pass. Wir kämpfen hier weiter, denn wenn alle das Land verlassen, gibt es keine Hoffnung mehr. In Port-au-Prince beginnt unterdessen ein neuer Tag, an dem es wohl wieder Gewalt und Verletzte geben wird. Und auch Jean-Claude de Rousseau wird unterwegs sein, Erdnusspaste verteilen von haitianischen Bauern. Ein kleiner Lichtblick in schwierigen Zeiten.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Jens, mit dir.
US-Präsident Trump will am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein Rohstoffabkommen unterzeichnen. Trump kündigte bei der ersten Kabinettssitzung an, dafür werde Selenskyj nach Washington reisen. Selenskyj hatte zuvor betont, es gebe eine Einigung bei den Rahmenbedingungen. Es müsse aber noch über die von Kiew verlangten Sicherheitsgarantien entschieden werden. Nach ukrainischen Angaben sieht das Abkommen vor, dass die USA und die Ukraine gemeinsam Rohstoffe auf ukrainischem Gebiet fördern. Tiefe Trauer und große Anteilnahme heute in Israel. Zehntausende nahmen Abschied von der getöteten Deutsch-Israelin Shiri Bibas und ihren beiden kleinen Söhnen, die von der Terrororganisation Hamas verschleppt worden waren. Vergangene Woche wurden ihre Leichen im Rahmen der Waffenruhe übergeben. Heute Nacht sollen 4 weitere tote Geiseln überstellt werden. Israel will im Gegenzug erneut hunderte palästinensische Häftlinge freilassen. 3 Tage nach seinem Wahlsieg ist Unionskanzlerkandidat Merz zu informellen Gesprächen nach Paris gereist. Der französische Präsident Macron empfange ihn zu einem Abendessen, bestätigte der Élysée-Palast. Merz hatte im Wahlkampf immer wieder angekündigt, sich als Kanzler für bessere deutsch-französische Beziehungen einzusetzen. Bei dem bilateralen Treffen durfte es darüber hinaus um die europäische Verteidigung gehen. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi zu neuen Warnstreiks aufgerufen. Von Mitternacht an sollen die Flughäfen in Hamburg und München für 2 Tage lahmgelegt werden. Wie hier in Frankfurt am Main demonstrierten schon heute in mehreren Städten Beschäftigte von Stadtverwaltungen, Krankenhäusern und Kitas, unter anderem für höhere Löhne. So sieht eine sogenannte Stahlhochzeit aus. Beim Neubau der Ramede-Talbrücke wurden heute die beiden Brückenhälften ineinander geschoben und miteinander verschweißt. Das sollte eigentlich schon gestern bei einem Festakt passieren. Am Abend klaffte aber noch eine 20 Meter große Lücke. 2021 war die Brücke auf der A45 nach einer Inspektion gesperrt und später gesprengt worden. Im Frühjahr 2026 soll sie wieder befahrbar sein. Als letztes Team hat RB Leipzig soeben das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Leipziger besiegten Wolfsburg zu Hause mit 1:0. Das entscheidende Tor schoss Benjamin Šeško in der 69. Minute per Handelfmeter. Am Sonntag werden die beiden Halbfinalpaarungen ausgelost.
Bei all den weltweiten Krisen und oft schlechten Nachrichten auf unserem Planeten kommt bei einigen vielleicht ja der Wunsch auf, ach, könnte man doch dem Ganzen irgendwie entfliehen. Und nicht wenige richten dabei den Blick und die Hände gen Himmel, um von dort Unterstützung zu erbeten. Und tatsächlich zeigt sich dort oben in diesen Tagen ein kurzzeitiger Lichtblick, der die Stimmung aufhellen könnte. In Form eines äußerst seltenen Spektakels am Firmament. Denn mit etwas Glück, was Wetter und Wolken betrifft, kann man derzeit alle anderen Planeten neben diesem hier unseres Sonnensystems gleichzeitig sehen. Jenny Rieger und Tobias Feist über 7 auf einen Streich.
Dämmerung über Stuttgart gegen 6:30. Andreas Eberle hat auf die Aussichtsplattform der Sternwarte über den Dächern der Stadt eingeladen. Mit seinen Gästen beobachtet er eine seltene Planetenkonstellation.
Die Stange ein bisschen nach rechts und da ist dann der Mars, ein bisschen gelblich.
Wer Lust hat, kann jetzt mal hier einen Blick auf den Merkur werfen.
Merkur ist seit Anfang der Woche im Teleskop zu erkennen.
Nicht ganz so spektakulär erstmal, eigentlich nur ein kleines buntes Pünktchen, was wir hier sehen. Ist aber gar nicht so einfach, den Merkur überhaupt zu beobachten.
Der 77 Millionen Kilometer entfernte Merkur macht eine extrem seltene Planetenparade komplett. Kurz nach Sonnenuntergang sind jetzt alle sieben Planeten gleichzeitig am Abendhimmel zu beobachten. Schon nach einer halben Stunde gehen die ersten wieder unter.
Überhaupt, dass wir alle Planeten gleichzeitig sehen, schon das ist eine Besonderheit, weil die sind natürlich alle in ihrer eigenen Bewegung um die Sonne und dementsprechend bewegen die sich jedes Mal auch weiter.
Von draußen nach drinnen. Im Stuttgarter Planetarium reiht sich die Parade in ihrer ganzen Schönheit auf. Außerdem können die Planeten hier vergrößert werden. Am echten Himmel erscheinen sie eigentlich als kleine, aber sehr helle Lichtpunkte.
Um die Planeten, die hell sind, wie beispielsweise die Venus, den Jupiter oder den Mars zu sehen, braucht man gar nichts außer halbwegs vernünftigen Augen oder eine Brille. Dann kann man die wirklich als helle Lichtpunkte beobachten. Während die fernen Planeten, wie beispielsweise Uranus oder Neptun, die muss man mit einem Fernglas oder mit einem Fernrohr sogar beobachten.
Die vollständige Planetenparade, ein historisches Erlebnis, haben Astronomen berechnet.
Also die nächste Situation, wo man wahrscheinlich alle Planeten gleichzeitig sehen kann, das ist noch eine Weile hin bis dahin. Das wird im Jahr 2161, soweit ich weiß, der Fall sein.
Die Planeten halten ihre Parade nur wenige Tage ab. Saturn ist jetzt schon sehr lichtschwach. Die sichelförmige Venus kann Eberle im Teleskop noch scharf stellen, zur Freude seiner Gäste.
Das ist eine Welt, die haben wir zu so einem großen Teil einfach nicht erforscht und es gibt so viel Unbekanntes.
Und hier auf der Sternwarte wird das alles gezeigt mit Teleskopen, die ich mir so zu Hause nicht hinstellen könnte.
Die Freunde der Sternwarte haben heute Abend Glück. Erst kurz vor dem seltenen Spektakel haben die Wolken die Sicht auf Jupiter und Co. freigegeben.
Am Himmel also volles Programm. Und was es da oben in den kommenden Tagen und Nächten noch zu sehen gibt, das verrät uns jetzt Carsten.
Ja, das kann ich verraten aufgrund komplizierter mathematischer Berechnungen von Wettermodellen. Und ich habe gerade genau zugehört, als der Astronom sagte, wir können es wahrscheinlich im Jahr 2100 noch was wiedersehen. Denn ein Mehrkörperproblem ist mathematisch eines der schwierigsten Probleme, was man nur sehr ungenau lösen kann. Da ist, glaube ich, die Wettervorhersage für morgen Abend schon leichter zu lösen. Wir schauen uns mal den Wettervorschaufilm an. Was wir hier sehen, das ist erneut ein Regengebiet, was jetzt gerade im Westen Deutschlands ankommt. Hier dreht sich erneut ein kleines Tiefdruckgebiet ein über Mitteleuropa. Wir lassen das mal laufen bis morgen Abend 20 Uhr für alle Menschen, die ein Interesse daran haben, diese Planetenkonstellation zu sehen. Es wird eher bewölkt sein in Deutschland, aber vor allem im Südwesten, zum Beispiel im Schwarzwald auf der Schwäbischen Alb oder auch im Osten, dürfte es einige Wolkenlücken geben. Vielleicht haben Sie ja Glück, Sie brauchen auf jeden Fall ein Teleskop. Aber lassen wir mal dieses Wetter laufen. Was wir sehen, es sind viele Wolken. Es geht auch am Freitag mit Schauern, mit wechselhaftem Wetter weiter. Erst am Wochenende, vor allem am Samstag, ziehen sich dann die letzten Schauer unter Abschwächung Richtung Südosten und Osten zurück. Und dann beruhigt sich das Wetter. Was wir hier noch sehen von Portugal, das ist der Stand Samstagmittag, über die Biskaya, Frankreich, in Richtung Deutschland, gibt es ein weitestgehend wolkenfreies Gebiet. Hier entwickelt sich ein neues Hochdruckgebiet und dank dieses Hochdruckgebietes wird es ab Sonntag, spätestens ab Montag bei uns deutlich sonniger. Und zwar deutschlandweit, nicht nur in Köln, aber gerade für die Karnevalshochburgen wichtig. Der Rosenmontag sieht ziemlich sonnig aus. Nicht hingegen der morgige Donnerstag, der Start des Straßenkarnevals. Und da schauen wir jetzt mal genauer drauf. Die nächsten 24 Stunden, wie schon eben im Europaausschnitt gesehen, kommt gerade ein Regengebiet hier im Westen an. Morgen Vormittag startet der Tag im Osten durchaus noch mit etwas Sonnenschein. Wenn der Regen durchgezogen ist, übrigens in den Mittelgebirgen, oberhalb von 500, 600 Metern auch mit Schnee, dann folgt morgen Nachmittag hier Aprilwetter mit Schauern, teils mit Graupel, Schneeregen, selbst in tieferen Lagen und auch mit einzelnen Gewittern. Aber dieses Aprilwetter kommt hier in den Karnevalsgebieten erst morgen Nachmittag an. Also um 11.11 Uhr könnte es trocken sein. Die Temperaturen in dieser Nacht minus 1 bis plus 6 Grad, tagsüber meistens im einstelligen Bereich im Breisgau oder in der Oberlausitz können es vielleicht doch gerade so zweistellige 10 bis 11 Grad sein. Die weiteren Aussichten auch am Freitag, kühl und wechselhaftes Wetter. Am Samstag lassen die Schauer nach und ab Sonntag wird es langsam sonniger.
Vielen Dank, Carsten. Und ich habe ein neues Wort gelernt. Mehrkörperproblem. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger.
Die unter anderem den ehemaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin von den Grünen zu Gast hat.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.